Hallo Corporate Finance Community, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von M&A Monday. Unser Thema heute: Private Equity. Genauer gesagt die Frage, können Private Equity Investoren in einem aktuellen Umfeld, das schon wieder ziemlich heiß ist, denn eigentlich noch gute und vernünftige Deals machen? Und falls ja, wie soll das gehen? Genau diese Frage möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren. Denn er müsste und sollte eigentlich wissen, wie ein guter Private Equity Deal aussieht und wie man den hinbekommt. Denn im Prinzip macht er in seiner ganzen Karriere nichts anderes. Mir zugeschaltet ist nämlich jetzt der Christian Keller, Managing Director bei Houlihan Lokey. Hi Christian, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
Gerne. Also eigentlich muss man dich einem Private Equity Publikum nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, 20 Jahre hast du für erst die UniCredit/HVB, dann für die HSBC LBOs finanziert. Seit 2019 dann jetzt verantwortlich für das deutsche Private Equity Geschäft von Houlihan Lokey. Ich glaube, du hast schon mal ein paar gute Deals gesehen. Eigentlich sollte dich auch nicht mehr so viel überraschen können. Aber Hand aufs Herz, schon ein bisschen verwunderlich, wo der Private Equity Markt aktuell schon wieder steht im Vergleich zu vor einem Jahr, oder?
Ja und nein. Also Private Equity war in der Vergangenheit eigentlich immer sehr aktiv. Ja, also Private Equity ist natürlich eine Industrie oder eine Anlageklasse, die sehr dynamisch ist, die sehr aktiv ist und die sehr anpassungsfähig ist. Und damit hast du natürlich auch in Zyklen, Private Equity ist immer aktiv in jedem Zyklus. Und da gibt es unterschiedliche Chancen und unterschiedliche Risiken. Aber es ist klar, dass der Markt aktuell extrem aktiv ist. Wir hatten natürlich letztes Jahr im zweiten und im dritten Quartal eine Reduzierung der Aktivität. Das vierte Quartal hat enorm angezogen. Und das erste Quartal dieses Jahr ist nochmal über dem vierten Quartal. Also momentan sind wir wirklich auf einem, ja, Rekordniveau an Aktivität, eigentlich über die gesamte Bandbreite, aber speziell im Midcap-Bereich.
Gerade im ersten und zweiten Quartal letztes Jahr war der Markt erstmal ja schon eingefroren. Das, denke ich, kann man schon kurz so sagen. Dieser ganze Dealstau, lädt sich dann ja oder hat sich schon entladen im Q4, jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich nochmal mehr. Was macht das mit dem Wettbewerb in der Branche? Also der Dealhunger war ja schon riesig, der Anlagedruck von PIs mehr. Das fehlt ihnen fast ein halbes Jahr, zumindest ein Quartal in der Investitionsphase, das muss doch mit dem Markt was machen, oder? Mit dem Wettbewerb.
Also es ist natürlich richtig, dass letztes Jahr gerade in der Unsicherheit vor dem Sommer, also so zweites, drittes Quartal, gerade auch die Private Equities eher von Verkäufen, ja, da sich distanziert haben und eher ihre Portfolio Companies abgesichert haben und erstmal geguckt haben. Das Marktumfeld ist aber aktuell natürlich sehr attraktiv auch für Exits. Unter anderem auch aufgrund des Bewertungsniveaus oder wie natürlich auch die Börsen und damit die Comps sich entwickelt haben, so dass wir jetzt auch eine höhere Anzahl an PE-Exits sehen. Also das, was du gesagt hast, klar, der Backlog, was vielleicht jetzt aus einem normalen Investitionszyklus letztes Jahr gekommen wäre, den erwarten wir zum Teil für dieses Jahr. Kommt dann immer auch darauf an, auf die Branche und auf das Unternehmen, wie das jetzt durch die ganze Situation beeinflusst wurde. Aber es kommen deutlich mehr PE-Exits und wir sehen momentan so im Split, wenn du dir das anguckst, so Primary, Secondaries, hast du ja normalerweise klassisch immer so zwei Drittel eigentlich der PE-Deals sind Secondaries, also von einem PE an den anderen und ein Drittel Primaries. Einen ähnlichen Split sehen wir jetzt auch. Wir haben aber trotzdem auch jetzt Carve-outs, wir haben aber auch Primaries oder gründergeführte Unternehmen, die jetzt auf den Markt kommen, eben weil das Umfeld jetzt momentan durchaus auch attraktiv für Verkäufer ist.
Aber die Schere bei den Assets geht doch schon deutlich weiter auseinander als also im Vergleich zu vor Corona, oder? Also ein Unternehmen ist entweder das ist ein bisschen spitz formuliert, aber entweder nicht zu verkaufen oder überhitzt. Sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt.
Ich würde es nicht so schwarz-weiß sehen, ehrlich gesagt. Ich denke, grundsätzlich hast du die gesamte Bandbreite. Also du hast natürlich Assets, die extrem gesucht sind. Ja, also da gibt es entweder im MedTech-Bereich oder im IT-Bereich oder es gibt auch bestimmte Consumer-Subsektoren, die sehr gesucht sind. Da ist extrem hohes Interesse da. Da sind die Multiples auch über die letzten 12 Monate deutlich nochmal nach oben gegangen. Das heißt aber nicht, dass nur die extrem ja, sexy Assets irgendwie verkaufbar sind. Es kommt dann auch wiederum auf den Preis an. Ich glaube, es kommt immer auf die Investitionshypothese an. Und du kannst auch mit einem Deal, den du einfach dann für 11 Mal kaufst, ja, kannst du immer noch Geld verdienen als Private Equity. Und du hast natürlich, die Private Equities spezialisieren sich immer mehr, sodass du typischerweise für die meisten Assets eine spezielle Gruppe an Private Equities hast oder Käufern. Das ist ja meistens eine Mischung ja aus Strategen und Private Equities, die daran Interesse haben. Das ist dann auch immer eine Frage natürlich der Konditionen und des Preises.
Stichwort Bewertungsniveau. Wo stehen wir denn da jetzt aktuell wieder? Mein Gefühl ist, dass man da für die guten Assets oder die gehypten Assets, die du gerade genannt hattest, dass man da schon wieder auf Vor-Corona-Niveau oder sogar schon drüber ist. Und so die Krise da jetzt nicht wirklich eine bereinigende Wirkung hatte, oder?
Ja, also es ist in der Tat so, dass in bestimmten Bereichen wir auch bei den Bewertungen oberhalb von Corona sind, ist aber auch getrieben natürlich durch die Equity-Märkte oder die Peer-Gruppe, die dann entsprechend auch höher tradet. Aber ich glaube, wir sind generell in Europa momentan waren wir auf einem, das letzte war im Durchschnittsbewertung von über 12 Mal. Sich vergleicht irgendwie mit circa 8 Mal vor 5 Jahren. Also wir sind deutlich nach oben gekommen und das ist auch ein Resultat einfach des Niedrigzinsumfeldes, des Mangels an alternativen Anlagen und der Liquidität, die im Markt ist. Und die ist auch, wir sagen das ja schon seit Jahren, aber es ist immer, wir bewegen uns von einem Rekordhoch zum anderen. Und Private Equity hat ja auch während des letzten Jahres weiter Fundraising betrieben. Da war das ein bisschen mehr aufgeteilt. Also die sehr guten Funds hatten kein Problem. Die hatten in Rekordzeit ihr Fundraising durchgezogen und sind typischerweise auch noch oberhalb ihrer Targets rausgekommen. Bei neuen oder bei weniger erfolgreichen Funds, da war es ein bisschen schwieriger. Aber es ist weiterhin Liquidität in den Markt reingeflossen. Zusätzlich kommen in den USA die SPACs, ja, wo wir letztes Jahr nochmal 80 Milliarden an Inflow hatten und dieses Jahr bis jetzt nochmal so viel, sodass da natürlich sehr viel Liquidität im Markt ist.
Sind die SPACs, also diese Special Purpose Acquisition Companies, diese Börsenhüllen, die Firmen kaufen, sind die denn schon eine nennenswerte Wettbewerbsgruppe auf der Käuferseite für Private Equity, auch vor allem hier in Deutschland?
Also in USA deutlich mehr als hier, auch natürlich, weil dort die große Anzahl der SPACs geraced wurde. Wir sehen es zunehmend, dass das eine Option ist, hier auch für bestimmte Unternehmen sich einen Verkauf an einen SPAC zu überlegen oder ein Exit. Aber es ist jetzt noch nicht, dass der überwiegende Anteil der Exits ist. Also wir haben typischerweise klassische Prozesse mit eben einer Mischung aus Strategen und Private Equities mit, sagen wir mal, der Option in bestimmten Fällen nochmal über einen SPAC nachzudenken.
Würde jetzt aber mal die grundsätzliche These aufstellen, dass das Gedränge da am Markt dadurch tendenziell eher mehr als weniger wird. Das macht ja das Dealumfeld nicht wirklich einfach, zumal es ja doch noch bei der Anzahl der Assets eigentlich so eine doch schon so ein Ballungszentrum gibt, auf das sich gerade alle stürzen. So ist jetzt mal unterm Strich die Ausgangslage, dass das nicht so einfach ist, um da einen guten und einen vernünftigen Deal zu machen. So war ja auch unser Thema. Hast du denn da eine Lösung dafür, wie das geht? Und vielleicht erstmal vorneweg, welche Illusionen soll man sich denn komplett direkt wegmachen? Welche Pillen muss ich denn schlucken, wenn ich aktuell so ein Asset haben will? Wo kommt man nicht drum rum?
Also, sag mal, der Wettbewerb im Private Equity Bereich und der Wettbewerb um attraktive Assets, der ist ja nicht ganz neu. Ja, der ist ja auch schon in der Vergangenheit da gewesen. Das ist ein kompetitives Umfeld. Du hast recht, dass es ist ein kompetitives Umfeld, aber es wird auch immer kompetitiver. Hängt damit zusammen, dass immer weiter neue Spieler in den Markt eintreten und jetzt mal die Specs außen vor gelassen. Das müssen wir noch mal sehen, wie aktiv die jetzt hier dann werden in der Breite. Aber allein schon auf der Private Equity Spielerseite hast du natürlich zunehmend neue Parteien. Das zum einen sind es Fonds, die mehrere Strategien fahren. Du hast zum Beispiel große oder Large Cap Fonds, die dann einen neuen Mid Cap Fonds raisen mit 1 Milliarde, und dann hast du in dem Bereich, in diesem Bracket, wo die 1 Milliarde Fonds spielen, hast du dann wieder 9 Spieler oder 2, 3. Also da hatten wir auch einige gesehen. Dann hast du natürlich die geografische Expansion von Fonds. Also und in Deutschland sehen wir hier viel Fonds aus Skandinavien, die dann hier ein Office aufmachen, oder auch Benelux. Genauso aber auch wie Dach Fonds jetzt dann mehr nach Benelux gehen oder nach Skandinavien oder nach Italien. Also das erhöht aber die Anzahl der Spieler oder der potenziellen möglichen Leute, die auf einen Deal gucken. Und dann hast du noch zusätzlich neue Fonds, die auch auf den Markt kommen von sehr erfahrenen Private Equity Professionals, die sich dann entweder alleine oder zusammentun, um einen neuen Fonds zu machen. Haben wir auch einige gesehen, auch letztes Jahr, sodass du momentan, wir sehen über die Bandbreite, haben wir in Deutschland oder in Dach circa 250 Private Equities und Family Offices, die sich Deals angucken. Nicht alle die gleichen natürlich, aber es ist schon eine relativ hohe Anzahl. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, ist natürlich jeder von denen stellt sich die Frage, wie kann ich mich da differenzieren? Wie gehe ich in so einen Prozess rein, und wie
Können
kann ich mich
sich denn
denn
250 Private Equity Häuser jedes noch voneinander differenzieren?
Naja, das ist natürlich eine valide Frage. Du hast sicherlich du hast so Subcluster, ja, die dann ähnlich sind. Es gibt und die dann vielleicht auch ähnliche Deals angucken. Deswegen siehst du schon in bestimmten Bereichen eher immer ähnliche Spieler, die sich die Sachen angucken. Es ist aber, was du hast, ist im Prinzip ein Trend zur Spezialisierung. Und das sehen wir schon, eine Spezialisierung und vor allem eine immer weitergehende Professionalisierung der Private Equities. Und das im Endeffekt, was du ja machen musst, ist in so einem Deal, um erfolgreich zu sein, musst du, und es gibt ja viele Parameter, um diesen Deal zu gewinnen. Du hast natürlich die vertragliche Seite und du hast die Prozessseite. Du musst bei all diesen Parametern gut sein. Und du musst dir irgendwo Parameter raussuchen, wo du besser sein kannst als dein Wettbewerber. Was wir sehen, ist wirklich, dass immer früher angefangen wird, sich auf Themen vorzubereiten. Also Spezialisierung, das heißt, es geht nicht nur darum, dass du sagst, ich nehme mir nur einen Sektor vor, sondern du gehst wirklich in Subsektoren rein und innerhalb Subsektoren in Investmentthesen. Und diese Investmentthesen sind dann sehr klar aufbereitet und vorbereitet, und mit dieser Vorbereitung gehst du dann in den Prozess rein. Also früher und intensiver vorbereiten.
Du hast gerade, finde ich, schon mal zwei wichtige Stichpunkte gesagt, nämlich zum einen, man muss der Beste sein bei der Dokumentation und der Beste sein beim Prozess. Das würde ich mal kurz auseinanderziehen, sondern auf die Dokumentation und die Terms gehen bei so einem Deal. Da muss man ja logischerweise, wenn das über eine Auktion läuft, schon ein bisschen mehr Bereitschaft zeigen, als man es vielleicht ursprünglich mal wollte. Kannst du da mal so ein bisschen durchführen, was denn da, ich sage es nochmal, so diese Pillen sind, die man im aktuellen Umfeld einfach schlucken muss, wenn man einen Deal machen will und dann irgendwie nicht noch durch so einen Verrückten in der vierten Runde dann doch noch rausgedrängt wird, so mit Blick auf so Schnelligkeit, natürlich Preisverhalten, Dokumentation, muss ich mehr EBITDA-Adjustments akzeptieren, als ich eigentlich sinnvoll finde? Kannst du da mal so ein bisschen ein Gefühl vermitteln, was man da momentan für Abstriche einfach machen muss, um den Deal zu machen, die man vielleicht in einer bisschen weniger kompetitiven Situation nicht machen will?
Ja, sehr gerne. Also das Bild von der Pille schlucken, ich sehe es eher, das ist so ein bisschen passiv, ja. Also take or leave it, muss halt jetzt so machen. Ich sehe es eher so, dass diese einzelnen Bereiche, die du erwähnt hast, sind Teile eines Prozesses, ja. Und du musst in all oder möglichst vielen dieser Elementen musst du kompetitiv sein und du musst gucken, dass du dich in ein, zwei Themen differenzieren kannst, die wichtig für den Verkäufer sind. Und wie gesagt, das eine ist wichtig, die Vorbereitung. Wenn du sagst Schnelligkeit, also gehen wir es mal runter, was du erwähnt hast, so Auktion, Schnelligkeit. Das ist ganz klar, dass wir jetzt in dem Umfeld auch vermehrt Prozesse sehen, in denen zwei, drei sehr gut vorbereitete Parteien in der Lage sind, deutlich schneller zu sein als die Wettbewerber. Die haben Outside in Due Diligence gemacht, die haben sich mit ihren Beratern, mit ihrem Netzwerk sehr intensiv darauf vorbereitet. Die waren schon öfters im Investmentkomitee, die können eine Kombination aus Schnelligkeit und Abschlusssicherheit liefern, mit der sie sich differenzieren. Und die haben aber, es ist jetzt nicht so, dass die reingehen und sagen, wir nehmen eine Abkürzung und wir schauen uns die Themen gar nicht an, wir machen es halt jetzt, weil wir müssen schnell sein, sondern da geht es wirklich da um sehr, sehr intensive Vorbereitungen und eine Überzeugung auf dem, also ganz wichtig ist einfach dein Value Creation Case. Also mit welcher Überzeugung, mit welchem Case für dich selber als Investor gehst du in diesen Deal rein? Und je mehr Arbeit du da drauf machst, umso überzeugter kannst du sein und umso attraktiver kannst du natürlich auch preisen. Und wenn du jetzt sagst, die Grenze des Vernünftigen, ich würde das eher so mit vergleichen mit Spitzensport, ja, oder einem Formel-1-Rennen, ja. Also ist es jetzt vernünftig, wenn du und ich uns in so einen Wagen reinsetzen und mit 300 durch die Kurve fahren? Vermutlich nicht. Aber wenn du halt wirklich dich auskennst und sehr viel Arbeit drauf gemacht hast und dann die Überzeugung hast, dass du entsprechend diesen Case siehst und auch umsetzen kannst, dann kannst du halt auch differenzierter darauf blicken, auch auf Adjustments. Also das sind schon solche wesentlichen Elemente, die wir sehen.
Wie bereite ich mich denn so super auf ein Asset vor? Wie schaffe ich es denn, das so gut zu kennen, dass ich dann, wenn der Prozess losgeht, da richtig schnell schießen kann, auch mit der Überzeugung, die ich dafür ja brauche? Wie findet man so ein Asset? Was muss ich da machen? Wie läuft da die Due Diligence? Mache ich die quasi mal auf Spekulation? Heißt, ich denke, das Asset könnte kommen und deswegen mache ich quasi schon mal die Due Diligence, bevor das Asset am Markt ist. Wie mache ich das? Wie hole ich mir diesen Vorteil?
Ja, also die ganze Branche, die PEs sind natürlich sehr intensiv dran in ihren Bereich. Also nochmal einen Schritt zurück. Ich hatte gesagt, du musst dich spezialisieren. Ja, also wenn du jetzt anfängst, ich gucke mir mal alle möglichen Assets an in Deutschland über alle Sektoren, das wird dann recht viel. Aber du gehst dann wirklich rein in Sektoren und Subsektoren und machst dann wirklich intensiv Arbeit zusammen mit Beratern. Wir machen sowas auch, ja, mit unseren Kunden, dass wir uns Themen angucken, dass wir intensiv sprechen, welche Spieler gibt es da, wie sehen diese Spieler aus, wie wahrscheinlich ist es, dass sie auf den Markt kommen. Klar, die Private Equity, die Firmen, die im Private Equity Besitz sind, sind hier transparenter natürlich und kommen natürlich in einem bestimmten Turnus auf den Markt, aber du hast natürlich auch die Primaries oder die Unternehmergeführten. Und dann guckst du dir bestimmte an und dann wird natürlich oder dann versuchst du, dass du in Kontakt mit dem Verkäufer trittst, früh dein Interesse signalisierst und guckst, dass du dich dann im Prinzip aufstellst für einen Prozess, dass du, ja, idealerweise kennst du dann den Markt, idealerweise hast du mit Consultants, mit deinem Netzwerk schon eine These, dass das attraktiv ist, dann hast du. Wir machen sehr viel Arbeit auch mit Leuten auf Buy-and-Build-Cases. Du hast dann schon die möglichen Add-on-Targets identifiziert. Du hast schon eine Wahrscheinlichkeit, wann kommen die, wie sieht das aus. Idealerweise hast du dann auch schon einen Kontakt zu dem Management-Team aufgebaut. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, was für ein, und dann geht es in die Richtung, was ist so die Secret Sauce zum Gewinnen? Und das hängt so ein bisschen auch davon ab, was ist denn das für ein Deal? So, ist das jetzt ein Deal, wo ein Private Equity verkauft? Gut, da wird es vermutlich kompetitiv, ja, und da ist vermutlich Preismaximierung nicht ganz unwichtig. Dann kommt es darauf an, in solchen Situationen, wie wichtig ist das Management-Team? Ja, dürfen die mitsprechen? Dürfen die nicht mitsprechen? Unter welchen Voraussetzungen? Also dann, wenn du natürlich ein sehr starkes Management-Team hast, dann versuchst du auch eng an dem Management-Team dran zu sein, weil die dann bei der Entscheidung teilhaben. Dann geht es aber auch in Richtung eigentümergeführte Unternehmen. Ja, das ist also ein Gründer oder ein jetzt 60, 70-jähriger mittelständischer Gründer und Eigentümer eines Unternehmens, der wird anders ticken in einem Verkaufsprozess als ein Private Equity. Dann muss ich natürlich mit dem idealerweise schon in eine Beziehung aufbauen, sodass der mich als möglichen Käufer zumindest schon mal gut findet. Und dann hast du aber noch andere Themen wie Carve-Outs. Ja, da gibt es dann wiederum andere Stakeholder, die auch wiederum das Management-Team, aber natürlich auch die Aufsichtsräte und dann gibt es noch die Gewerkschaften. Und abhängig von jedem Deal musst du gucken, dass du eben dich ideal oder bestmöglichst da aufstellst. Und das geht typischerweise, wenn du damit anfängst, wenn du den Teaser kriegst oder das IM kriegst, dann wird es meistens schon schwierig.
Gucken die Häuser auch wieder mehr jetzt gucken die Private Equity Investoren jetzt auch wieder mehr auf Unternehmen, die sie entweder schon mal im Portfolio hatten, deswegen kennen, oder B, einen Prozess schon mal gemacht haben und da rausgeflogen sind und sich jetzt beim Secondary sagen: Ach komm, ich kenne die Firma, damals habe ich kenne die Firma, ich kenne das Management. Damals hat es nicht geklappt, aber jetzt gebe ich beim Secondary Gas. Ist das ein möglicher Vorteil?
Es kommt immer wieder mal vor, dass PEs öfters in den gleichen Deal investieren. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es ein großer Trend ist. Also wir haben das gesehen, CVC hat sehr erfolgreich dreimal in Ista investiert. HD Capital hat PNE Software von Permira zurückgekauft, sehr erfolgreich. Das sind aber typischerweise eher Einzelfälle, weil du hast das Thema, wenn du in dem ersten Prozess nicht zugeschlagen hast und der Private Equity dann sehr erfolgreich war, dann ist das Unternehmen ja deutlich größer. Und dann ist natürlich für dich schon die Frage, kann ich denn da nochmal mitspielen oder ist es schon für die nächste Kategorie? Und oftmals ist es ja so, gab es einen Value Creation Case und den hat dann dein Wettbewerber idealerweise natürlich schon umgesetzt. Also von daher, klar kennst du den Sektor und das Management-Team, aber typischerweise, wie gesagt, sind dann die Assets größer geworden. Was du schon siehst, ist, dass du dann dir ähnliche Assets anguckst. Also wenn du, klar, wenn du jetzt im E-Commerce zum Beispiel drei erfolgreiche Deals gemacht hast, dann fällt es natürlich für dich leichter, in dem Bereich nochmal attraktive oder den Value Creation Case für andere Assets nochmal zu due diligencen.
Jetzt lege ich dir den Ball mal eigentlich fast schon auf die Linie mit meiner nächsten Frage. Wie wichtig oder was für ein Vorteil kann es denn sein, wenn ich einen sehr guten Draht zu den verschiedensten Intermediären da am Markt habe? Was für einen Wettbewerbsvorteil kann ich mir da möglicherweise rausziehen?
Es ist, wie ich eingangs da gesagt habe, es ist ein Teil des Puzzles. Also du musst, wenn du jetzt nimm dir die M&A-Berater. Natürlich haben die PEs zu uns und unseren Kollegen einen engen Draht und wir andersrum auch. Einfach, damit du weißt, was los ist, damit du weißt, welche Assets auf den Markt kommen, möglichst früh, damit du inhaltliche Gespräche führen kannst zu Sektoren. Also ich glaube, das ist eher eine Voraussetzung, überhaupt eine Voraussetzung mitzuspielen. Und dann, klar, musst du idealerweise oder du brauchst diese Beziehung, damit du auf der Liste bist, eingeladen zu werden. Also das ist die Voraussetzung. Ich glaube, der Differenzierungsfaktor, den wir jetzt momentan sehen, ist dann wirklich eher nochmal auf der inhaltlichen Seite, weil die Prozesse gerade in den letzten Monaten und nach Corona, die werden zumeist deutlich enger und konzentrierter. Das heißt, Prozesse, wo du 50 Infomemos rausschickst, sind eher gerade für die attraktiven Assets die Ausnahme, sondern es geht sogar schon so weit, dass du dich als Private Equity für Prozesse qualifizieren musst. Also gab es jetzt bei uns und bei manchen unserer Prozesse auch und bei manchen der Wettbewerber, dass du einfach wirklich sehr fokussiert vorgehst und sagst, diese Parteien nehmen wir mit, weil die kennen sich in dem Sektor aus. Wir wissen, dass die liefern. Wir wissen, dass sie schnell sein können. Wir wissen, dass sie die entsprechenden Preise zahlen können, weil sie sich eben in diesem Sektor auskennen, sodass es eigentlich so eine Zugangsvoraussetzung auch ist. Andere Intermediäre natürlich, die Berater, also das ist ja ein großes Netzwerk, Berater, Anwälte etc. Du musst einfach Bescheid wissen, was in deinem Markt passiert und in deinem Subsektor. Und dafür ist das schon wichtig.
Und ich würde mal vermuten, es kommt auch auf die hohe Kunst an, den eigenen Laden zu kennen, sprich das eigene Investmentkomitee. Welche Deals kriege ich durch, welche nicht? Wo habe ich Diskussionsbedarf? Was kriege ich wirklich schnell durch? Also da ist es doch auch mehr denn je wichtig, dass man als Private Equity Investor seinen eigenen Laden kennt, oder? Und das dementsprechend auch gut kommunizieren kann und dass dann das wiederum die Intermediäre auch wissen.
Absolut. Und das ist ja das Thema mit der Lieferfähigkeit oder wie verlässlich. Weil es kann sein, dass du als Berater und als Verkäufer dann natürlich in einer Situation bist, wo du nach der ersten Runde verschiedene Bids hast und du hast einen sehr hohen Bid und einer ist ein bisschen niedriger, der sagt, ich bin schneller. Und dann musst du abwägen, okay, was mache ich jetzt? Nehme ich den etwas höheren? Wie sicher ist es, wenn ich dem jetzt noch mehr Zeit gebe oder ist es jetzt mal typischerweise ein taktischer Bid, aber mit dem kommt er eh nicht durchs Investmentkomitee durch. Genau diese Abwägungen machen wir natürlich jedes Mal in den Prozessen. Und für den PI oder für das PI-Transaktionsteam ist es klar enorm wichtig, dass das Vertrauen oder das Backing des ICs zu haben. Und auch da wiederum hilft die frühe Arbeit, wenn die mit dem gleichen Thema, nicht unbedingt dem gleichen Assets, aber dem gleichen Sektor oder Investitionsthema schon dreimal im Investmentkomitee waren, dann ist die Diskussion wahrscheinlich beim vierten Mal deutlich schneller. Also absolut richtiger Punkt, ja.
Gehen wir mal den nächsten Schritt. Also ich gehe mir mal davon aus, ich habe all das super vorbereitet, habe den Zuschlag für den Deal bekommen, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein paar Zugeständnisse gemacht. Keine Pille, Zugeständnisse.
Kann auch mal sein, dass du eine Pille schlucken musst und ihn nicht ausschließen, aber.
Also auf jeden Fall, ich hab das Ding jetzt in meinem Portfolio. Zu guten Konditionen oder zu okay Konditionen. So, wie mache ich daraus jetzt noch einen guten Deal, weil Private Equity eigentlich immer mit den nicht den niedrigsten Renditeversprechungen antritt. Was sind denn da jetzt noch die Wertsteigerungsmöglichkeiten, die da gut funktionieren? Und was sind die Thesen, die da gut funktionieren? Ich mag jetzt mal kurz rein Multiples Arbitrage, darauf würde ich jetzt nicht mehr unbedingt setzen.
Ja, also in der Tat, Multiple Arbitrage wird schwierig. Ich meine, wir haben alle nicht die Glaskugel, aber ich glaube, darauf zu hoffen, ist wahrscheinlich ein bisschen einseitig
Ich
und
glaube, es wird
tatsächlich.
schwierig, dass EQT bei Think Project aus 2040 macht. War zumindest zu
Also
lesen, dass diese 20
ein
da.
klassischer Spruch bei den, ein klassischer Spruch, und das gilt aber auch seit Jahren, ist abgerechnet wird beim Exit. Wenn du mit jemandem im Markt sprichst, dann ist der das Asset gekauft hat, hat typischerweise immer zu viel bezahlt. Also die Sachen haben wir auch schon vor 5 Jahren gehört. Aber es ist natürlich klar, dass bei einer Rekordbewertung, die wir jetzt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal 50% Uplift hast in den Multiples, darauf jetzt zu banken, ist wahrscheinlich, oder zu investieren, ist wahrscheinlich schwierig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in den Cases, die gerechnet werden, der Exit Multiple oberhalb des Entry Multiples momentan angenommen wird. Das macht auch keiner IC mit. Also es ist ganz klar, dass der Fokus verstärkt auf anderen Werttreibern ist und dass der Raum für Fehler geringer wird. Klar, also mit einer Multiple Expansion kannst du natürlich auch kaschieren, wenn der Rest nicht so gut funktioniert hat. Und das wird wahrscheinlich schwieriger. Das heißt, der Fokus ist noch stärker auf deinem Value Creation Case. Und damit immer wieder die Schleife, die Erfahrung, die du hast und die Sektorexpertise ist natürlich enorm wichtig. Also du musst natürlich gucken, okay, wie kann ich die Topline steigern? Was kann ich auf der Kostenseite machen? Kann ich auf der Working Capital Seite was machen? Und diesen ganzen Case während der Due Diligence und während der Anbahnung musst du schon einen sehr, sehr klaren Blick haben, was du tust und wie du das umsetzt. Und ich hatte gesagt, zum Beispiel, wenn es eine Buy-and-Build-Strategie ist, dann wirst du da während der Due Diligence-Phase sehr viel Zeit schon drauf verwenden, die möglichen Add-ons zu analysieren, dass du, sobald du das hast, einfach das dann executest. Du kannst dann natürlich, und das sehen wir jetzt auch, einen höheren Preis für die Plattform, also für den ersten Deal, für die Plattformtransaktion machen, wenn du davon ausgehst, dass du die kleineren Add-ons dann zu einem günstigeren Preis kriegst. Und da kannst du dann noch Multiple Arbitrage machen, weil der Exit Multiple ist der große für die Gruppe. Und dann kaufst du aber vielleicht einen kleineren Spieler, dann kaufst du 2 EBITDA oder 5 EBITDA dazu, halt nicht für 12 Mal oder 13 Mal, halt vielleicht für 11 oder 10 Mal. Weil das funktioniert schon noch. Extrem wichtig und wo wir auch eine kontinuierliche Professionalisierung sehen, ist natürlich das Management-Team. Du kannst natürlich viel auf Excel machen. Am Ende des Tages ist das Management-Team, die müssen diesen Plan umsetzen, sodass hier enorm wir eine Erhöhung an einem Fokus sehen, die richtigen Leute da reinzubringen. Und für unterschiedliche Aufgaben brauchst du die richtigen Leute. Ja, jemand, wenn dein Ziel Kostenreduzierung ist, ist es ein anderer Typ Manager, als wenn du eine Buy-and-Build-Story machst. Und wir sehen da auch PEs, die verstärkt auch im Mid-Cap-Bereich Inhouse-Kapabilität oder Inhouse-Kompetenzen aufsetzen auf dieser HR-Schiene, weil das so enorm wichtig ist. Zusätzlich musst du dir überlegen, wie bin ich als Fonds aufgestellt? Wie ist mein Netzwerk aufgestellt? Ist das Thema jetzt eine USA-Expansion? Ja, wenn ich natürlich da ein gutes Netzwerk in den USA in dem Sektor habe, dann kann ich damit unterstützen. Ist Asien, China-Expansion ein Thema? Dann brauche ich hier natürlich einen entsprechenden Angle. Und wir haben Fonds, die natürlich dann asiatische Offices haben oder deren Schwerpunkt dort ist, die dann das unterstützen können. Das sind dann zusätzlich zu der Sektorexpertise die Themen, worauf sich fokussiert wird, um diesen Wertschaffungs- oder diesen Value Creation Case umzusetzen.
Was hältst du von der ganzen Geschichte rund um das Asset Reframing? Also mach aus einem Industrieunternehmen ein Tech-Unternehmen, was einen höheren Multiple hat, oder mach aus einem Buyout-Deal quasi beim Verkauf, dass es in eine Infrastruktur vorgeht. Funktioniert denn das oder ist das lukrativ?
Das hört sich wiederum so einer binären Geschichte an, auch wieder. Also ich fange an mit einem normalen Asset und am Ende ist es ein anderes. Es ist natürlich, kann Teil einer Investment-These sein, es in diese Richtung zu entwickeln. Das ist genauso wie wenn ich mir angucke, in welche bestimmten Endmärkte geht jetzt mein Produkt. Jetzt habe ich ein Industrial Technology Unternehmen, die haben vielleicht irgendwie 15% gehen in MedTech von ihren Produkten. Dann kann natürlich eine Strategie sein, okay, ich möchte diesen Anteil über Akquisitionen oder neue Produkte erhöhen, weil ich weiß, dass die Multiples für MedTech-Unternehmen dann deutlich höher sind. Das ist dann so eine Strategie und da kann natürlich auch reinspielen, dass ich versuche, Infra-Elemente mehr auszubauen oder stabile Elemente mehr auszubauen. Ich meine, wir haben das gesehen im Medizinbereich oder im Healthcare-Bereich bei Laboren. Wir haben es gesehen bei Krankenhäusern. Wir sehen es jetzt auch teilweise im Education-Bereich, wo dann die Infra-Funds plötzlich drauf gucken innerhalb von einer Gruppe und nicht mehr die Private Equity Funds. Ich würde eher sagen, so diese binäre Sache ist eher die Ausnahme. Was wir schon haben, ist so eine gewisse Optimierung in diese Richtung, genauso wie Digitalisierung. Ja? Also jedes Unternehmen versucht momentan die Digitalisierung voranzutreiben, oder auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung die deine Recurring Revenues. Ja, ob das jetzt auch im Industrial, im Maschinenbau, Predictive Maintenance ist, Big Data, die ganzen Themen. Ich glaube, das ist Teil einer breiteren Entwicklung und dazu gehört auch ESG, meiner Meinung nach.
Dieses Passwort hätte ich jetzt auch gerne noch reingeworfen, weil da habe ich auch schon von ein paar Private Equity Investoren gehört, dass da vielleicht sogar auch ein Potenzial für eine Investmentthese drin stecken könnte. Ich habe es mal ESG-Arbitrage genannt. Ich kaufe beim Einstieg ein Unternehmen, das noch ESG-Optimierungsbedarf hat, transformiere dann quasi dieses Unternehmen nachhaltig mit der Hypothese, dass das ESG-konforme Unternehmen am Ende meiner Haltedauer beim Exit dann mehr wert ist. Geht natürlich auf diesen ESG-Trend. Ist das eine haltbare These deiner Meinung nach?
Also wenn ich mir die ganze Sache so angucke, habe ich den Eindruck, dass ESG auch wiederum breiter ist und zukünftiger eher so eine Voraussetzung sein wird, überhaupt Geschäft zu machen. Wenn du dir anguckst, wie viel Druck natürlich von den Investoren kommt auf die Private Equities, wie viele Private Equities jetzt auch die UN-Regeln für nachhaltiges Investment unterschrieben haben, das waren über 400, bist du schon in einem deutlich breiteren Bereich. Und wir sehen auch, dass dieses ganze ESG-Thema Teil eigentlich deiner normalen Due Diligence wird. Also was macht denn das Unternehmen jetzt schon nachhaltig? Und es geht ja eigentlich darum, wenn du sagst, do the right thing. Ja, also es geht ja um alle Stakeholder, um deine Kunden, um deine Mitarbeiter, um die Umwelt, um das ist ja ein größeres Konzept, weniger als jetzt so, ich bin vorher ein normales Unternehmen und bin jetzt ein Infra-Unternehmen. Und es geht, glaube ich, mehr darum, wenn man sich auch die Fonds anguckt, die sehr stark hinter dieser ESG-Umsetzung stehen, das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Allein wenn du sagst, ich bin umweltfreundlich, ich nehme umweltfreundliche Verpackungen, dann finden es deine Kunden gut. Wenn es deine Kunden gut finden, hast du vielleicht mehr Kunden. Damit mehr Umsatz, damit mehr Value. Und das ist so ein bisschen auch das Problem an der ganzen ESG-Geschichte, dass es schwierig zu greifen ist und zu quantifizieren ist. und damit zu Diligence. Also es ist halt alles noch so ein bisschen soft. Aber ich glaube eher, dass es eine breitere Geschichte ist und eine Voraussetzung wirklich, dass du auch dann Deals machst.
Ich gebe dir zum Abschluss nochmal das Gegenteil von soft, eine sehr konkrete Frage, die auf eine konkrete quantitative Zahl ausgeht. Und zwar, wenn man sich jetzt diese ganze Gemengelage mal so ein bisschen verdaut, die wir jetzt diskutiert haben, ich habe den Deal, es wird schwieriger, damit meine Renditen zu einzufahren als Private Equity Investor. Was bedeutet das denn unterm Strich für die Renditen im Private Equity, also für die Asset-Klasse Private Equity? Mit Blick auf IRR und Money Multiple, kommen wir da deiner Meinung nach jetzt noch ein bisschen weiter runter oder kann die Branche so das aktuelle Niveau halten? Was ist da deine persönliche Einschätzung?
Also wenn man sich das alles zusammen anguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Druck auf die Returns über die gesamte Branche größer wird. Ja, und wir haben das auch, wenn man sich die Studien anguckt, in den USA haben sich die Private Equity Returns auch, sagen wir, den Returns der Traded Equities oder der Public Märkte zumindest angenähert. Wenn man sieht, was jetzt bei uns auch passiert und wie viel Liquidität da ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Druck auf die Returns höher wird. Bedeutet aber nicht, und wenn man sich aber auch den Split anguckt, bedeutet aber nicht, dass die Top-Fonds nicht noch die IRRs, die typischerweise in 20%-Bereich oder drüber liegen, die angezielt werden, dass sie die nicht erreichen. Also du wirst einen noch größeren Split haben zwischen den erfolgreichen und weniger erfolgreichen Fonds. Und die wirklich erfolgreichen Fonds, die machen ja, das kommt wiederum darauf zurück, die machen unheimlich viel, um wirklich in diesen allen Bereichen sehr gut zu sein und sich sehr gut aufzustellen, um dann so einen Deal, den richtigen Deal zu machen und den auch richtig weiterzuentwickeln. Also ich denke, es kommt auf die Gesamtbranche kommt weiterhin Druck, aber es wird, deswegen ist es auch für die LPs so wichtig, die richtigen Fonds auszusuchen und für die Fonds ist es wiederum wichtig, die richtigen Deals auszusuchen. Und da wird immer, das wird immer professioneller und immer mehr Fokus drauf.
Aber wenn ich mal so jetzt im Querschnitt so abschließend noch um eine konkrete Zahl aus dir rauszulocken, was ist denn für dich heute ein guter, solider Private Equity Deal im Vergleich zu früher? Du bist ja, wie ich eingangs gesagt habe, schon ein paar Jahre dabei. Also Money Multiple, was früher X war und du sagen würdest, es ist gut gewesen, ist heute Y gut. Kannst du da mal mir noch eine Zahl zum Abschluss geben?
Also ich denke, die Zahl eines ab wann wird's gut mit zweimal Money ist, die bleibt. Also ich denke, der Anspruch der Industrie ist da geblieben. Und wie immer gab es da Deals, die deutlich besser gelaufen sind. Es gab aber auch Deals, die natürlich gar nicht gelaufen sind. Aber ich denke, das Ziel in diese Richtung bleibt.
Sehr, sehr spannend.
Und also um das abzuschließen, also ich denke, diese Branche ist so dynamisch, so professionell und so anpassungsfähig, dass sie weiterhin über Renditen generiert oder in der Lage ist, über Renditen zu generieren. Und das siehst du auch in dem LP-Verhalten. Also die LPs möchten, wenn du dir auch da die Zahlen und die Unterlagen anguckst, die LPs möchten weiter ihre Allokation an Private Equity erhöhen. Und jetzt kommt hier aber auch noch das Geld der Privatanleger dazu. Also du hast zusätzlich Inflow und Plattformen wie Moonfair kommen dazu, wo du als Privatanleger dann investieren kannst. Das heißt, es wird immer mehr Kapital reinfließen. Also ich denke auch, dass Private Equity, dass der Anteil des Private Equity am Gesamt-M&A-Markt damit einfach steigen wird.
Und ob es wirklich gute Deals am Ende werden, sieht man, die Rechnung kommt, wie du richtig gesagt hast, beim Exit. Es wartet noch ein paar Jährchen, aber ich werde es dann auf jeden Fall im Blick behalten. Und vielleicht,
Und dann sprechen wir
wenn
nochmal.
die Vorgeneration durch ist, die jetzt hier in diese Zeit investiert hat, machen wir nochmal ein Follow-up und gucken nochmal, ob sie wirklich alle die zweimal Mandelfilme im Schnitt geliefert
Sehr
haben.
gerne.
Sehr, sehr cool. Danke dir, Christian. Hat großen Spaß
Vielen Dank.
gemacht. Ich hoffe,
Genau.
Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben jetzt ein bisschen besseres Gefühl, wo der Markt gerade steht. Vielleicht, was so der kleine entscheidende Vorteil sein könnte, um dann einen Deal zu schießen, zu einigermaßen vertretbaren bis guten Konditionen. Ich drücke die Daumen, dass Sie da ein gutes Händchen haben. Danke dir nochmal, Christian, für deine Zeit. Noch
Danke
ein
dir, Philipp.
ganz kleiner Werbeblock unsererseits als Ausblick, weil es auch in die Richtung geht, was wir jetzt hier diskutiert haben. Am Mittwoch nämlich geht bei uns auf der Plattform noch ein Private Equity Special online. Da geht es um die Frage Operative Excellence. Habe ich ein eigenes Team auf der eigenen Payroll, das mit dem Portfoliounternehmen arbeitet? Oder überlasse ich die Value Creation eher Beratern oder dem lokalen Management? Ist auch so ein bisschen eine Frage, in die diese Richtung geht. Gucken Sie da gerne mit rein. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald. Ciao.